Hi, ich habe eine kleine Ankündigung zu machen, bevor die Folge losgeht. Und zwar, wenn du mich hier schon eine Weile hörst, dann hast du schon mal mitbekommen, dass ich immer mal wieder meine Referentinnentätigkeit online ausübe. Das heißt, ab und an denke ich mir, oh, zu dem und dem Thema wäre doch irgendwie nett, wir machen da so ein Webinar, wir machen da ein paar Stunden oder vielleicht auch einen ganzen Tag und dann kannst du dich dazu anmelden. Und bisher war das so, dass ich eben entschieden habe, der Tag ist an Tag X und in der Zeit von bis und wenn du dann da keine Zeit hattest, war das eben sehr schade. Also habe ich mir gedacht, das kriegen wir doch besser hin. Und jetzt habe ich was gemacht. Und zwar meinen ersten Online-Kurs zum Selbstlernen. Der wird heißen, da halte ich fest, Adultismus-Knacker. Und das wirst du machen mit dem Kurs. Du wirst Adultismus knacken. Du wirst danach einfach verstehen, was bedeutet Adultismus? Wo überall begegnet uns der? Was können wir machen und so weiter? Und ich habe den unterteilt in 8 Module. Das heißt, es gibt 8 Videos, in denen ich dir theoretische Inputs mitgebe, natürlich so praxisnah, wie es irgendwie geht. Und du bekommst dazu ein Workbook in Form einer PDF-Datei, die du dir runterladen kannst. Und da kannst du alle deine Notizen eintragen. Es gibt zu jedem Modul Reflexionsaufgaben, Fragen, die dich nochmal vertiefend in das Thema führen. Ja, und das Beste ist eigentlich, du musst eben nicht zu irgendeiner bestimmten Zeit da sein, sondern du kannst es dann machen, wenn dir gerade danach ist und so lange, wie dir gerade danach ist. Und wenn du dann sagst, ah, das war's jetzt, dann ist gut. Und du kannst immer wieder auch reinschauen. Also, das ist nicht so, dass es irgendwie einen begrenzten Zeitraum geben wird, sondern im Moment plane ich das so, dass du einfach da immer wieder reingucken kannst. Was hat Fia nochmal gesagt? Was habe ich nochmal aufgeschrieben? Ach ja, genau. Das ist das Ding. Der steht noch nicht zum Kauf. Das heißt, die Verkaufsphase hat noch nicht gestartet. Das hier ist erstmal eine Ankündigung. Und wenn du jetzt sagst, das klingt schon mal spannend, da würde ich gerne irgendwie mehr darüber erfahren, dann habe ich noch was für dich. Du kannst nämlich auf meiner Homepage fiafinger.de jetzt einen Reiter finden, der heißt Adultismusknacker. Und da findest du die Module einzeln nochmal beschrieben. Du findest ja eine Beschreibung, ob der Kurs vielleicht überhaupt für dich geeignet ist oder auch nicht. Ja, und dann gibt es da einen Button, der heißt Warteliste. Da trägst du dich ein und wenn du da auf der Warteliste stehst, bekommst du alle Informationen zum Adultismusknacker immer als eine der ersten Personen. Also Preis, wenn, ne, sobald ich den Preis rausgebe, kriegst du eine E-Mail und da steht der Preis drin. Sobald der Verkauf startet, kriegst du eine E-Mail und da steht drin, der Verkauf hat gestartet, du kannst jetzt loslegen. Ja, das ist das Ding. Das heißt, geh am besten direkt auf meine Homepage fairfinger.de unter Adultismusknacker, trag dich auf die Warteliste ein. Und alle Leute, die auf der Warteliste stehen, bekommen natürlich beim Verkaufsstart auch einen Rabatt. Klar. Das heißt, das wäre wohl schon schlau, das zu machen. Und jetzt wünsche ich dir viel Spaß mit der Podcast-Folge, die du dir gerne anhören wolltest. Bis dann. Hallo und herzlich willkommen in Feas naive Welt, deinem Podcast für mehr Empathie in Kitas. Ich bin Fea Finger, ich bin Kindheitspädagogin und ich bin unterwegs als Referentin für pädagogische Fachkräfte, sowohl online als auch offline, zu so ein paar Schwerpunktthemen wie Adultismus, Partizipation. Was machen wir mit Kindern, die wirklich herausgefordert sind von diesem Alltag und das zeigt sich vielleicht in Verhaltensweisen, die uns herausfordern? Das alles biete ich an, noch ein bisschen mehr und du kriegst alle Infos dazu auf meiner Homepage fairfinger.de. Und in diesem Podcast versuche ich auch über die Themen zu sprechen und vor allem dir vielleicht Argumente an die Hand zu geben, vielleicht neue Gedanken mit an die Hand zu geben, die du dann für dich in der Praxis verwenden kannst. Das heißt, wir gucken hier auf Situationen in den Kindertageseinrichtungen. Schauen, was sagt uns aktuelles Fachwissen, reflektieren das Ganze, hauen so ein Gläschen Empathie da oben drauf und dann wird hoffentlich die Kita-Welt für alle schöner. Und heute habe ich einen Gast hier bei mir.
Ich freue mich da total drauf, weil das ist ein Thema, über das ich noch nie in 5 Jahren noch nie wirklich gesprochen habe. Es ist vielleicht so mal durchgeklungen, aber ich bin nicht die Spezialistin auf dem Gebiet und deshalb freue ich mich mega. Janine Bayer-Seifert ist heute hier und sie ist Referentin für pädagogische Fachkräfte mit so einem Schwerpunkt im Thema Kinderschutz und Gewaltschutzkonzepte und sie ist außerdem Family Lab Seminarleiterin und Familienberaterin. Ich hoffe, ich habe das jetzt so richtig gesagt. Herzlich willkommen.
Dankeschön. Ich freue mich, da zu sein. Und ja, du hast es richtig gesagt. Ich könnte vielleicht noch ergänzend sagen, dass ich in Bayern zu Hause bin und dort in der Aus- und Weiterbildung von pädagogischen Fachkräften tätig bin.
Genau. So nämlich. Und ich möchte mit dir heute im Grunde über Ethik in der Pädagogik sprechen. Genau. Und als ich das erste Mal so auf dieses Thema kam, habe ich gedacht, hey, krass, das wäre ja so gut, wenn einfach alle ein bisschen mehr auf Ethik gucken würden und dann gucken würden, wie geht das denn? Und im Grunde gibt es das ja schon als eine Art Konzept, nämlich in den Reganer Reflexionen. Ich hoffe, ich habe das richtig ausgesprochen. Kannst du kurz, oder was heißt kurz, du hast auch Zeit. Würdest du erklären, bitte, was sind die Reganer Reflexionen? Wie sind die entstanden? Wie werden die angewendet?
Okay, also
Ja,
eins nochmal.
ganz einfache Fragen von Einstieg.
Ja, genau.
Ja?
Also ich werde das mal so kurz erläutern, so wie ich es halt kennengelernt habe. Also ich habe das tatsächlich auch in den letzten Jahren, weiß auch nicht warum, mir das durchgerutscht ist, nicht auf dem Schirm gehabt.
Ja.
Durch dieses neue Gesamtkonzept hier in Bayern für die Fachkräftegewinnung ist es tatsächlich in dem Konzept verankert, dass wir uns die Rekaner Reflexion anschauen und eben auch schauen, wie können wir damit arbeiten in der Praxis. Und dann, das war auch das erste Mal, dass ich mich damit auseinandergesetzt habe und dann bin ich erstmal über dieses Wort Rekan gefallen. Total komisches Wort, was ist das? Und dann habe ich festgestellt, dass das ein Ort in Brandenburg ist. Ich bin dann mit meiner sehr wertgeschätzten Kollegin Sandra Timm, sind wir dann da hochgefahren, weil dort kann man tatsächlich Fortbildungen oder Weiterbildungen machen das heißt Train the Trainer für die Rekaner Reflexion.
Ja.
Was bieten die dort an? Und das ist ein Ort mitten im Nirgendwo und da steht dann dieses wunderschöne Haus mit diesem Anbau, sage ich jetzt mal, wo eben diese Fortbildungen stattfinden. Und es ist auch ein Museum, das kann man sich anschauen, weil das früher ein Herrenhaus war, wo schon reformpädagogisch gearbeitet wurde. Und deswegen passt das sehr gut
Ja.
als Ort. Dort hat, also ganz wichtig in dem Zusammenhang ist die Anne-Dore Prengel, die da hauptverantwortlich ist, für diese Entwicklung dieser Rekaner-Reflexion über Jahre lang mit verschiedensten, vielen Experten aus verschiedensten Richtungen haben die sich dort ja, Gedanken gemacht, zusammengearbeitet und als Ergebnis eben diese Rekaner-Reflexionen als Leitlinien für die Gestaltung pädagogischer Beziehungen zwischen Erwachsenen, also Lehrkräften und Fachkräften und Kindern. Genau. Und es ist einfach so, es war so unglaublich, einfach von diesem, was ist Rekan? Komisches Wort, fühlt sich auch im Mund irgendwie komisch an. Und dann fährst du dahin und es ist ein ganz magischer Ort. Wir durften auch eben die Anne-Dore Prengel kennenlernen und das war eine sehr beeindruckende Frau, die da mit uns gearbeitet hat. Und das geht so ans Herz. Also die Rekaner-Reflexionen sind dazu da, einmal um eben mich selber zu reflektieren, dann die Beziehungen, die wir untereinander haben, natürlich auch unter den Erwachsenen und eben mit den Kindern und sich einfach nochmal bewusst zu werden, was ist Gewalt? Also was geht eben gar nicht in Bezug auf die Begleitung von den Kindern und was ist förderlich für ein Wohlbefinden und Lernen und ja, gesunde Entwicklung? Ja, so ungefähr, glaube ich, kann ich das ganz gut einbetten. Was ich auch noch ganz wichtig finde, dass es eben auch kein Hokuspokus ist, sondern dass das eben wissenschaftlich fundiert ist. Diese Experten, die zusammengearbeitet haben, die haben sich da Gedanken gemacht. Das ist klar, Bindungsforschung, Feinfühligkeit, Bedürfnisforschung, alles, Empathie, diese ganzen Felder, die da zusammenfließen, betten das ganz gut ein. Also das ist ganz wichtig, dass es wissenschaftlich fundiert ist und nicht irgendeiner das mit der Glaskugel einfach dahingestellt hat und so, und jetzt macht mal.
Ja, und das finde ich irgendwie so ein Ding da dran. Also vielleicht geht es dir ähnlich. Ich erlebe das schon, wenn ich Fortbildungen gebe, dass manchmal so die ganze bedürfnisorientierte Pädagogik noch oder wieder, je nachdem, wie man es sehen will, belächelt wird und dass im Moment so eine Tendenz manchmal ist in Richtung, aber die Kinder brauchen viel mehr Strukturen und so. Also irgendwie so ein bisschen wieder in Richtung, wir hatten ja vorhin so ein kleines Vorgespräch und hast du gesagt, anscheinend gibt es ja nur Schwarz und Weiß. Also anscheinend gibt es ja nur entweder laissez-faire oder autoritär. So. Und ich habe so das Gefühl, dass gerade so ein Ruf ist nach ganz viel wieder autoritär sein und so. Und
Strukturen.
eigentlich, genau, und Strukturen. Und eigentlich haben wir jetzt nicht nur, aber auch in diesen Reganer Reflexionen eben drin, Bedürfnisorientierung wäre aber wichtig. Und Interaktionsqualität und Beziehungen aufbauen wäre wichtig.
Ja, also das ist ja dieses Hauptthema, das, was ja so paradox ist, wo ich mir täglich die Haare raufen muss. Dieses Verständnis von, ich weiß auf der einen Seite sehr wohl, was wir Menschen brauchen, um uns wohlzufühlen, und dass wir gerade dann gerne Leistung zeigen und gerne lernen. Das ist aber nicht in der autoritären Begleitung oder Erziehung möglich, weil ich mich ja gar nicht wohlfühlen kann, sehr wahrscheinlich. Vielleicht augenscheinlich ja, nach außen. Ja, ich habe Orientierung, ich weiß, wohin es geht, ich weiß genau, was kommt. Aber ich bin ja in der Autonomie sehr eingeschränkt. Ne? Mir sagt ja immer jemand, was ich zu tun habe. Ich habe gar keine Möglichkeit, mich selber auszuprobieren. Und da kommt dann sehr wahrscheinlich auch diese Unsicherheit. Ja, wer bin ich überhaupt? Was kann ich überhaupt? Und wenn ich das gar nicht weiß, kann ich ja auch gar nichts bewirken. Also ich kann mich ja gar nicht weiter in die Exploration bewegen, wenn ich ständig begrenzt werde. Und das macht so gar keinen Sinn, weil wir sind ja von Natur aus so, dass wir wollen ja lernen, wir sind ja neugierig, wir wollen ja loslegen, wir wollen ja was machen. Aber das funktioniert eben nicht, wenn mir jemand ständig sagt, was ich zu tun habe und was nicht, und vor allem, was ich die ganze Zeit falsch mache.
Ja.
Und das erlebe ich schon wieder, weiß ich nicht, wieder, hatten wir ja auch eben schon mal gesprochen, wahrscheinlich gerade sehr, sehr sensible Antennen haben. Es war ja nie weg, dieses Verständnis, dass die autoritäre Seite nicht gut ist, das war ja nie weg. Aber ich habe es auch das Gefühl, es fühlt sich so an, weil es sich wahrscheinlich so schwer anfühlt, dass die Kinder gerade wieder sehr gewaltvoll begleitet werden.
Ja, ich denke da auch immer, es ist das ist so dieser verinnerlichte Adultismus auch überall. Also, dass einfach Erwachsene glauben, sie wissen besser Bescheid. Und dass es ja völlig Schnuppe ist, ob jemand eine Ausbildung, ein Studium, irgendwas in dem Bereich hat oder ob man Kinder nur entfernt irgendwo kennt, weil die auf dem Spielplatz spielen, 3 Straßen weiter, ja. Es gibt ja so ein paar Dinge, die irgendwie alle wissen und ich finde, das kriegt man total schnell mit. Man muss sich nur irgendwie eine Talkshow angucken, irgendwelche Facebook-Kommentare, keine Ahnung, ja. Und dann steht dann schreiben irgendwelche Leute darunter, ja, aber man muss die Kinder da, man muss die schon auch ein bisschen zwingen, sonst machen die nicht und sonst lernen die nicht. Und das steht ja komplett dem entgegen, was wir mittlerweile wissen, wie Lernen funktioniert. und dass wir eben dass Kinder eine gute Beziehung brauchen, dass die eine gute Umgebung brauchen, eine gute Atmosphäre. Und genau das, was du eben gesagt hast, wenn es einfach nur autoritäre Beziehungen gibt, dann passiert da gar nichts. Also das sieht vielleicht nach außen so aus, als würden die Kinder dann da besser lernen, aber innerlich passiert ja da unheimlich viel.
Ja, und langfristig, das ist ja das auch mit der Ethik, was wir da vielleicht vorher schon kurz angesprochen haben. Aber diese Ethik heißt für mich im pädagogischen Feld, dass ich ja auch Verantwortung für mein Handeln übernehme, in dem Bewusstsein, welche Auswirkungen das hat auf mein Umfeld. Also da bin ich ja dann in dieser sozialen Verantwortung. Und das heißt ja auch, dass ich mir bewusst sein muss, dass was wir jetzt mit den Kindern machen, sehr wohl eine langfristige Auswirkung aufs Leben hat.
Ja.
Und das ist das, was vielleicht erstmal so aussieht, als ob es funktioniert.
Ja.
Das sind ja dann wahrscheinlich sehr viele von den Menschen, die dann im Burnout landen oder einfach krank werden, weil sie ja immer von außen falsch reguliert worden sind und nie gelernt haben, sich selbst zu spüren und eben dementsprechend auch diese Selbstregulation einfach flöten geht.
Ja.
Krank.
Ja. Ja, eigentlich ist es ja auch nicht wirklich eine Regulation, sondern einfach ja nur ein Verbot, Dinge zu fühlen. Oder ja.
Ja, eine negative Koregulation, keine Ahnung, wie man das nennen soll.
Ja. Ja, genau. Und damit, also ich finde oder ich würde das dann tatsächlich unter seelischer Gewalt einordnen. Mhm. Ja, also das, ich habe gar keinen anderen Begriff dafür, aber das wäre das für mich, ja, jemand an einem anderen Menschen und sei er noch so jung, irgendwas aufzustülpen oder irgendwas abzusprechen, weil ich denke, ich weiß es besser. Und auch wenn ich vielleicht denke, ja, aber ich muss das Kind ja irgendwie vorbereiten aufs Leben und so. Ja, das ist schon richtig. Und jetzt müssen wir halt nochmal gucken, wie bereite ich denn das Kind da drauf vor? Und da gibt's ja in diesen Reckaner Reflexionen gibt's doch diese Punkte, wie heißt es, was?
Diese Leitlinien.
Genau.
Ja.
Ja.
Also einmal, was ist eben ethisch, begründet, welches Verhalten und welches ist ethisch eben unzulässig. Und das ist, ja, das kann man vielleicht sehen wie einen Verhaltenskodex, welchen man in das Schutzkonzept gut integrieren kann. Was eben, ja, also das eine eben, was diese Leitlinien, wie wir eben diesen pädagogischen Umgang mit den Kindern gestalten, also wir zeigen anerkennendes Verhalten, wir sind wertschätzend, respektvoll, wir sehen die Leistung der Kinder und begleiten das auch entsprechend. Und dann natürlich auf der anderen Seite, was eben unzulässig ist, dass wir eben, also alles, was in diese seelische und ja natürlich auch Gewalt, körperliche Gewalt, das sollte ja so klar sein. Oft ist so diese noch nicht so ganz klar, wo fängt diese seelische Gewalt an. Die fängt ja sehr früh an und die fängt auch schon mit einem nicht anerkennenden Kommentar zu, keine Ahnung, wie du isst jetzt nicht schön oder
ja,
Alltagssituationen. Da sind wir einfach schon in der Sprachgewalt.
Ja. Und das ist halt auch dieses, ich glaube, dass es halt sehr schnell dann an der Stelle kippen kann. Ja, wenn ich zu einem Kind sage, du isst jetzt nicht schön, iss mal schöner, dann ist ja der Weg, das klingt jetzt vielleicht ein bisschen überspitzt, aber der Weg hinzu, dann nehme ich jetzt deine Hand und helf dir mal, ist ja ein ganz schmal, ganz, ganz kurzer Weg an der Stelle. Ja, und da finde ich immer, das ist so, wenn da kein Bewusstsein dafür da ist, dass das kein korrektes Verhalten ist, dann ist es halt schwierig. Also da müssen wir uns ja erstmal vielleicht drauf verständigen, dass das nicht geht. Ja. Also.
Ja. Und diese Leitlinien sind, also ich denke, dass jeder, der in der Kita arbeitet, mittlerweile sich bewusst ist, dass es da Maßnahmen gibt, für die Gewaltprävention. Und für manche ist es dann vielleicht so, oh, schon wieder sowas, was uns sagt, was wir tun sollen und was nicht. Für mich sind aber diese Rekana-Reflexionen, die gehen einfach noch mal tiefer, weil sie auch zulassen oder auch gut anleiten können, dieses, ja, wie gehen wir miteinander um? Also auch eben auf der Erwachsenenebene, also wirklich mal zu spüren, was tut mir denn gut? Welche Auswirkungen hat mein Verhalten? Da noch mal genauer hinzuschauen. Und es gibt halt so ein paar Methoden, die ich gerne mit den Teams dann eben mache, wo sie wahrscheinlich gar nicht merken, dass es ihre Kana-Reflexion sind, aber wo wir dann einfach dann dahin kommen. Okay, ja. Und jetzt habt ihr einfach das zusammen erarbeitet. Wir gucken uns dann auch wirklich diese Alltagssituation an. Also ganz Alltag, ne? Essen, ein Kind ist müde und weint, die Nase läuft, so ganz normale Alltagssituation und dann genau da mal hinzuschauen. Okay, was macht denn das jetzt mit mir? Also erstmal zu spüren. Ah, ich sehe jetzt da die laufende Nase. Bei ganz vielen kommt dann sofort Ja, und sich einfach bewusst zu werden, was macht denn das schon gegenüber dem Kind? Und warum spüre ich das überhaupt so? Kann ich vielleicht das nächste Mal da anders reagieren? Also das ist mir auch wichtig, dass es da nicht mit dem erhobenen Zeigefinger, sondern genauer hinzuschauen. Okay, warum passiert das denn? Und warum kann ich das in dem Moment vielleicht nicht? Ja, warum kann ich nicht wertschätzend in dem Moment sein? Und dann aber Lösungen zu finden, ne? Auch nicht als Rechtfertigung stehen zu lassen, sondern okay, wie gehen wir jetzt weiter? Und dafür brauche ich natürlich ein gutes Klima im Team. Weil das eben ja auch schon sehr tief gehen kann.
Ja, ich habe gerade auch gedacht, ich glaube, das ist gar nicht so einfach, da so reinzuspüren in so eine Alltagssituation. Wenn wir jetzt gerade bei diesem Naseputzen bleiben, das ist ja an sich eine Mini-Situation, die passiert jetzt zur Erkältungszeit, passiert das ja irgendwie vielleicht 100 Mal am Tag so gefühlt, dass man da so drin ist. Und ich könnte mir vorstellen, wenn ich jetzt diese Fachkraft wäre und ich habe mir da noch nie Gedanken drüber gemacht, dass es echt schwierig ist, mich da so reinzufühlen und zu merken, ah, das ist überhaupt nicht okay, was ich da mache und wie ich das mache.
Genau, und da braucht es eben ein Team oder eine Kollegin oder ein Kollege, die dich dann antippt.
Ja.
So, lass mal drüber sprechen.
Ja.
Da los.
Ja.
Was brauchst du?
Ja.
Also, es ist schon. Also es wird schon betont auch bei den Rekana-Reflexionen, also es ist ja auch, die haben ja auch über Jahre auch Beobachtungen, also Forschung und Studien betrieben und haben eben ein großes Repertoire an Fallvignetten, wo dann sehr wohl beobachtet wurde, dass es viele positive Momente gibt, also, ne, also viele gute pädagogische Beziehungen und viele gute Interaktionen. Dennoch eben trotzdem noch genügend oder zu oft seelische Verletzungen auftreten. Und das müssen wir halt schon, also ne, wir müssen da so ein bisschen relativieren. Natürlich gibt es ganz viele ganz tolle Momente und Begleitungen der Kinder. Das ist ja auch super, ne? Also so wollen wir ja auch arbeiten.
Ja.
Das ist wahrscheinlich schon auch noch der größere Teil.
Ja.
Trotzdem müssen wir auch auf den anderen Teil schauen.
Ja.
Ganz wichtig.
Ja, und ich glaube halt, wenn man schon mal so ein bisschen sensibilisiert ist in diesen Alltagssituationen, die so oft vorkommen, vielleicht klappt es dann auch besser in anderen Situationen, die vielleicht nicht so oft vorkommen. Also ich glaube schon, oder so erlebe ich das, dass man schnell eben hinguckt, wenn es schon zu spät ist, ja, wenn die Situation so hoch gekocht ist, dass man irgendwie denkt, okay, krass, an wem liegt's jetzt? Ja, also muss man wirklich bei dem Kind nochmal hingucken, guckt man auf den Tagesablauf, ist vielleicht irgendwie mit der Fachkraft, ja, kann die nochmal gucken, was sie zu der Situation gerade beiträgt, dass es so eskaliert. Und eigentlich wird's ja vielleicht helfen, schon wirklich in diesen kleinen Situationen einmal ganz gezielt drauf zu gucken, um vielleicht die großen zu verhindern, oder?
Unbedingt. Also das ist so ein, wo wir dann auch bei diesem ressourcenorientierten Blick wären, den wir ja immer wieder verlieren, weil wir, also das erlebe ich sehr oft in der Praxis, wir schnell auf die Defizite schauen, anstatt auf das, was schon gut läuft. Also auch eben speziell mit dem Kind ist ja oft dieses eine Kind, was sehr herausgefordert ist oder die Fachkräfte eben sehr herausgefordert sind. Da verlieren wir schnell den Blick auf das, was schon gut läuft. Und wenn wir da, wie du sagst, wenn das Kleinigkeiten, also Anführungsstrichen Kleinigkeiten sind, die sehr wohl schon gut laufen, wenn wir da mehr den Fokus hinlegen würden, und das wäre so, das ist auch das, was wir immer, immer wieder üben in unseren Kursen zur Fachkraft, die Weiterbildungen, immer den ressourcenorientierten Blick behalten und schauen, was läuft denn schon gut. Und nicht nur bei den Kindern, sondern auch bei uns Fachkräften. Und dann kommen wir so aus diesem Hamsterrad raus, ja, das ist doof und das ist doof und das. Und der macht, das passiert, der macht immer, immer läuft das so und so. Ja, aber es ist denn wirklich immer.
Ja, und in welchen Situationen ist es vielleicht besser? Das ist ja so meine Lieblingsfrage, ja, zu gucken, okay, das ist jetzt das, aber gibt es Situationen, in denen das Verhalten nicht auftritt oder in denen es dir besser gelingt? Was ist in der Situation dann anders? Und das finde ich spannende Fragen und ganz oft sind die gar nicht so leicht zu beantworten, wenn man schon in diesem Ding drin ist von es läuft eh so und es wird sowieso schlimm und ne, dann hat man diesen Blick einfach nicht mehr, ja.
Ja, und was ich auch beobachte oder eben mitbekomme, ist, dass viele Teams in so eine Handlungsohnmacht fallen, weil ihnen weitere Strategien fehlen. Was tun? Wir haben ja jetzt schon alles gemacht. Und wenn man das dann mal aufbröselt, jemand von außen, der eben noch nicht so in diesem Hamsterrad mit dabei ist, dann merken wir ganz schnell, dass da doch noch viel Luft nach oben ist, was man in der Einrichtung anpassen könnte.
Ja, das stimmt.
Ja, und
Ja,
das
und das
ist
ist ja irgendwie auch schön. Also ich
ganz
denke manchmal,
toll.
es wäre ja jetzt auch blöd, wenn ich da hinkomme und dann sage ich, ah, stimmt, ihr habt wirklich alles gemacht. Ja, schade drum.
Ja.
Ja. Haben wir jetzt hier 8 Stunden umsonst gesessen? Na gut.
Aber ich finde es auch so wichtig, weil dann oft so diese Hilflosigkeit, die
Ja.
besteht, dass die dann erstmal so ein bisschen Luft ablassen kann.
Ja, voll.
Weil man merkt, ah, okay, die Schraube können wir noch drehen, da können wir noch schauen.
Ja.
Total wichtig. Und dann sind wir aber erst wieder in Beziehung. Also wir
Ja.
müssen halt schauen, dass wir wieder im Team in Beziehung kommen und eben auch mit dem Kind. Und das ist ja das Wichtigste. Wer kann jetzt mit dem Kind noch diese Beziehung aufbauen?
Ja.
Da muss ich drüber nachdenken. Hier ein Zitat hatte ich mir rausgeschrieben bei dem Infomaterial für die Rekane Reflexion. Gute pädagogische Beziehungen bilden ein Fundament dafür, dass Leben, Lernen und demokratische Sozialisation gelingen kann. Und das ist so, ja, das ist halt, liegt auch wieder in unserer Verantwortung, dass wir die Kinder an die Hand nehmen, dass sie eben lernen können und dass sie ein Teil von dieser, erstmal klar, von dieser kleinen Gemeinschaft, Kita-Gemeinschaft sein können, was sie als gutes Gefühl mitnehmen.
Ja.
Und demokratische Sozialisation. Also das heißt, da darf jeder so sein, wie er möchte.
Ja. Ja.
Deswegen.
Ja, also ich kann das ja einfach alles auch immer nur bestätigen. Und das ist wieder der Punkt, wo ich denke, es ist so krass, weil das ja schon, das sind ja alles so Gedanken, die ich auch habe. Und das ist auch das, was ich so vermittle. Und ich kannte diese Reflexionen nicht. Wie kann das sein?
Ich weiß es nicht.
Ich
Also
bin
ich
da
hoffe.
echt vor 3 Jahren oder so das erste Mal drüber gestolpert.
Ja.
Und dann dachte ich, ach, ja, guck.
Ja, also wir sind ja auch in Berlin beim Fachtag gewaltfreien Kindheit dabei. Also wieder mit meiner Kollegin, die Sandra Timm und ich. Wir sind eben vor Ort in Berlin an dem Tag und machen dazu eben auch einen Workshop, weil wir uns eben auch gedacht haben, das muss irgendwie mal ein bisschen mehr rausgetragen werden. Ich habe immer gedacht, das wäre vielleicht so regional auch, dass man es nicht so kennt. Ich glaube, so Berlin-Raum bilde ich mir ein, kennt man es vielleicht mehr, aber ich weiß es nicht. Ich weiß nur, dass es mir genauso ging wie dir. Und dass ich jetzt ganz froh bin, dass ich sie kenne und dass ich es halt weiter raustragen kann. Also wie gesagt, in unseren Kursen machen wir das auf jeden Fall, nehmen wir es mit rein. Was auch da super ist, das Material dazu. Also es gibt so wie so ein Poster mit den Leitlinien, es gibt auch also kleinere Flyer, es gibt auch ein Regelbüchlein, was total nett gestaltet ist, was man gut auch mit den Kindern zusammenarbeiten kann. Und das ist alles kostenfrei. Also man muss nur das Porto zahlen. Zeigt auch wieder, dass es ja für jeden zugänglich sein soll und sich da gerne mal mit eindecken.
Ja, und wenn, also es, wir wissen ja jetzt alle, dass es gerade eine große Belastung von Fachkräften gibt, weil einfach nicht so viel Personal da ist, weil oft Krankheitsausfälle sind und so weiter. Jetzt könnte ich mir vorstellen, wenn man ankommt und sagt, hey, jetzt machen wir übrigens das. Wir gucken jetzt nochmal, wie gut verhalten wir uns hier im Alltag. Ist das also, dass vielleicht da so als Gegenargument kommt, aber das müssen wir das auch noch machen.
Klar.
Ist das so? Muss man es auch noch machen? Oder würdest du sagen, das pflegt sich so ganz nett in den Alltag mit ein, wenn man es mal einmal an einem pädagogischen Tag durchdacht hat?
Ich nehme das ja gerne mit, wenn wir an den Schutzkonzepten arbeiten.
Ja.
So, und da heißt es ja auch schon immer,
Ja.
müssen wir das auch noch machen? Oder jetzt darf ich ja gar nichts mehr. Für mich ist das ein Prozess. Also ich habe ja nicht ein Schutzkonzept erarbeitet, geschrieben und dann ist es fertig. Und es ist ein Prozess, und zwar ist es ein Prozess der Reflexion meiner pädagogischen Grundhaltung. Und das ist für mich die Basis von allem. Und so erarbeiten wir das auch. Und so findet dann eben die Rekaner Reflexion dort eben Platz, um bestimmte Situationen, Alltagssituationen zu reflektieren. Und das ist ja kein on top, sondern das ist ein, okay, wir kennen jetzt vielleicht uns gegenseitig ein bisschen besser, wissen, wie der andere tickt und wissen auch mehr, was braucht denn jetzt oder was brauchen wir denn gerade, wenn es jetzt viel wird wegen Krankheit, Personalmangel, wie auch immer, dann können wir doch viel besser miteinander umgehen in diesen Krisensituationen. Deswegen nein, es ist nicht noch etwas Zusätzliches, sondern das sollte einfach verankert sein in jedem Team, dass wir uns um unsere pädagogische Grundhaltung kümmern.
Also eigentlich, was der Name sagt, ne, Rekaner Reflexion, es ist wie ein Reflexionstool.
Ja.
Ja,
Ja.
okay. Und dann habe ich ja diese Leitlinien und dann kann man da ja schon sehr schön eigentlich dran arbeiten. Das ist jetzt vielleicht auch ein bisschen eine komische Frage, aber würdest du sagen, man kann das einfach alleine implementieren? Es macht ja wahrscheinlich schon Sinn, sich jemand dazu zu holen, der oder die geschult ist in dem Bereich und das einmal mit dem Team durchgeht, oder?
Ich denke, es kommt darauf an, wie sehr sich jetzt zum Beispiel eine Leitung vielleicht damit auseinandersetzt im Vorfeld, das Material dementsprechend auch vielleicht durchschaut. Es gibt auch kleine Videos, also auf YouTube über die Rekaner-Reflexion, das kann man sich ja auch anschauen. Aber man muss schon irgendwie einen Zugang dazu haben, um das, meine ich, um das eben auch zu vermitteln. Aber ich kenne es aus meiner eigenen Leitungsrolle. Wenn ich mich für etwas interessiere und mir ist es wichtig, dann kann ich das meiner Meinung nach auch dem Team vermitteln und mit dem Team zusammenarbeiten. Aber natürlich grundsätzlich, gerade wie wir auch vorhin gesprochen haben, um so, so Momente, wo wir so feststecken, macht es ja immer Sinn, jemand von außen zu holen.
Ja, das dachte ich jetzt gerade auch, ja. Dass das bestimmt, also wahrscheinlich geht irgendwie beides und manchmal ist es doch auch schön, wenn jemand von außen kommt und das und das einfach mit allen auch bespricht. Jetzt gerade bei so einem wichtigen Thema, ich finde das auch bei den Gewaltschutzkonzepten, das sind ja so wichtige Themen und ich finde da schon, dass es manchmal auch sein darf, dass eine Leitung sich ein Stück weit auch zurücklehnt und sagt, ich stoße jetzt hier den Prozess an und wir besprechen das zusammen und ich kann auch noch was dazulernen vielleicht. Ja.
Klar, unbedingt. Das muss ich ja für mich dann auch entscheiden. Fühle ich mich da jetzt kompetent genug oder ist es sowieso sinnvoll, sich eben einen Experten von außen zu holen? Mhm. Ist halt die Frage, dann ist immer diese Zeitfrage, sind noch Tage übrig, aber das ist ja auch eine Planungsfrage. Also es gibt,
ja.
Also es gibt ja Teams, die sehr wohl jedes Jahr Konzepttage haben oder wie auch immer, die sich dann für solche Themen das reservieren. Es wäre halt sowieso sehr sinnvoll, dieses ganze Gewaltthema jährlich zu reflektieren mit dem gesamten Team.
Ja, und das heißt, man könnte ja auch, wenn man jetzt sagt, wir haben ein Gewaltschutzkonzept, aber das ist vielleicht doch noch interessant, auch mit den Leitlinien oder vielleicht wirklich den Verhaltenskodex nochmal anzugucken, wenn man einen hat. Man kann das ja immer wieder rausholen und nochmal abgleichen, ergänzen, vielleicht Sachen rausnehmen auch, ja, keine Ahnung. Aber das kann man ja schon immer wieder eigentlich machen. Und da finde ich, also ich habe jetzt diese Leitlinie natürlich mir dann direkt angeguckt, als ich da drauf gestolpert bin. Und habe gedacht, ah, das muss ich ja gleich gucken. Und ich habe gedacht, Mensch, das ist so logisch. Also einfach nur diese Sätze und das irgendwie verinnerlichen. Und dann hat man es doch.
Ja, wenn man eine Bereitschaft dazu hat, sich auf diese Reflexion einzulassen, dann hat man es doch.
Mhm.
Also es könnte so
durch
sein, wenn wir nicht so viel mit uns rumtragen, was uns ja auch beeinflusst in bestimmten Situationen.
Ja.
Also ich bin auch mittlerweile, also mit Teams, mit denen ich also dieses erste Gerüst des Schutzkonzeptes erarbeitet habe, da sind einige dabei, die immer wieder, wo ich immer wieder bin, die sich dann eben einzelne Teile anschauen. Sei es nur vielleicht das Thema Essen, nur das Schlafen, nur Übergänge, nur keine Ahnung, okay, jetzt machen wir nur die Rekana-Reflexion nochmal, weil wir eben bestimmte Alltagssituationen uns anschauen möchten.
Ja.
Das ist ja dieser Prozess.
Ja. Ja, und Teams verändern sich ja auch ständig.
Ja.
Also es kann ja wirklich sein, du bist da irgendwie vor 2 Jahren gewesen, du kommst 2 Jahre später hin und plötzlich sind 50% von dem Team komplett andere Menschen, die den ganzen Prozess davor nicht mitbekommen haben. Also schon allein deshalb, denke ich, macht das irgendwie Sinn.
Unbedingt. Und das Thema muss halt einfach immer wachgehalten werden, dass wir präventiv dagegen arbeiten, dass Gewalt keine Lösung ist.
Ja.
Gewaltvolles Begleiten der Kinder ist.
Ja. Ist halt kein Begleiten.
Nein, es gibt keine Rechtfertigung für.
Ja, ja, ja. Ja.
Und dass dieses unter den Teppich kehren einfach verhindert wird.
Mhm. Ja, und ich glaube, je öfter man drüber spricht, umso klarer wird's auch. Und ich verstehe auch voll, dass das nicht so angenehm ist, ja, dass man es vielleicht auch mal nicht möchte. Ich kann das ja alles auch nachvollziehen. Und dann denke ich, wir sind halt in einem professionellen Rahmen.
Ja.
Wir können es uns an der Stelle nicht unbedingt aussuchen, ob wir uns damit beschäftigen wollen oder nicht, sondern das ist halt eine Vorgabe. Also auch bestimmte Verhaltensweisen Kindern gegenüber sind ja dann einfach nicht was auf einer Verhandlungsbasis stattfindet.
Nee, und da sind wir halt eben wieder bei der Ethik, ne? Also
genau.
Im professionellen pädagogischen Bereich, es gibt eine ganz klares Verhalten, wie wir junge Menschen begleiten, damit sie sich gesund entwickeln können. Und das ist, dass das immer wieder in Frage gestellt wird. Das ist für mich klar. Ich kann mir das dann schon erklären, warum das so ist. Es ist aber so, paradox, dass wir da immer wieder drüber sprechen müssen.
Ja. Und vor allem, ich glaube, es schließt sich ein bisschen auch der Kreis zum Anfang von unserem Gespräch, vor allem, weil es wissenschaftlich belegt ist. Es ist ja nichts, was sich irgendwer ausgedacht hat oder wo irgendwer gedacht hat, ach, das fände ich aber jetzt irgendwie netter, sondern es ist einfach, es ist über wirklich Jahre erforscht.
Ja, und auch nochmal zum Kreis schließen, was ich so mir auch nochmal bewusst geworden bin, was sie Anja Kanzler auch gesagt hatte. Mhm. Wir waren ja noch gar nicht so weit. Also wir sind ja immer noch bei, also dieses,
ja.
Das heißt wir, also dieses Bedürfnis beziehungsorientierte, also dieses Wohlbefinden erreichen zu können, das ist ja nicht so, als wäre das Standard.
Ja.
Und die Menschen, die sich jetzt dagegen stellen, die tun so, als wäre das so, als wäre das Standard, aber das stimmt ja gar nicht. Also es ist ja über keine Ahnung, Jahrhunderte kämpft man mit dieser, also gegen dieses immer wieder gegen diese autoritären, wie soll ich sagen, Haltung
Kräfte.
mit diesen reformpädagogischen Menschen, die dann immer wieder versuchen, da was zu pflanzen. Und das ist ja auch wieder so verrückt. Es ist ja gar nicht so.
Ja. Aber das ist der Punkt, ja. Es wird dann schnell so hingestellt. Und ich glaube, das ist wirklich was, was jetzt auch Menschen, die hier zuhören, wahrscheinlich bestätigen können aus ihrer Erfahrung. Es wird dann schnell so hingestellt, als wäre ja das Bedürfnisorientierte und das Partizipative und so weiter, als wäre das ja der Standard.
Ja.
Und das stimmt nicht. Es ist noch nicht leider der Standard. Das sollte so sein und es ist es nicht.
Ja, genau. Das ist vielleicht nochmal wichtig, das zu sagen.
Ja. Und das finde ich schon auch ganz spannend, ja, dass man dann da auch immer wieder so damit konfrontiert wird irgendwie, ja, wo ich so denke, es gibt vielleicht langsam auch Sachen, da habe ich keine großen Kapazitäten mehr, das immer wieder zu wiederholen.
Nein, nein,
das ja.
Gebe ich dir recht, aber ja, dann.
Also wir können im Einzelnen drüber sprechen, wie es sich umsetzen lässt, wenn wirklich jemand sagt, ah, da weiß ich jetzt nicht genau, wie soll ich denn das jetzt machen? Finde ich voll die legitime Frage und dann können wir drüber sprechen und können gucken und da kann eine Entwicklung stattfinden. Schwierig wird's halt, wenn jemand das wirklich von vornherein ausschließt und sagt, ja, aber das geht ja nicht und die Kinder müssen doch.
Ja. Und da ist eben der Unterschied zwischen, ist es in der Haltung verankert oder ist es einfach, weil ich es nicht anders weiß?
Ja, genau.
Müssen wir auch nochmal unterscheiden, ja.
Ja. Gut.
Ja.
Dann nehme ich an, man kann dich für Fortbildungen dazu buchen.
Ja, man kann mich, man kann auch, wie Sandra jetzt schon öfters erwähnt, die hatten mal vor, das auch zusammen zu tun, das könnte man auch tun. Aber grundsätzlich ist es in mein Schutzkonzept, was ja so mein Schwerpunkt ist in meinen Fortbildungen, ist es so oder so immer Thema.
Mhm.
Und klar, dafür komme ich gerne in die Einrichtung und arbeite mit den Teams an der Grundhaltung.
Ja, das ist echt, ist auch wichtig, ja. Okay, und wo kann ich dich erreichen? Du hast eine Homepage, die werde ich verlinken. Ich weiß nicht mehr, wie sie heißt, aber ich werde sie verlinken.
Verlinken.de.
Genau, bist du noch irgendwo unterwegs?
Ja, Instagram und Facebook.
Okay, und alles unter deinem normalen Namen, ne?
Ja.
Ja, okay. Sehr gut. Gibt's irgendwas, was dir an der Stelle jetzt noch wichtig wäre, was wir nicht gesagt haben?
Ja, fällt mir jetzt nicht ein.
Gut.
Hier.
Dann danke, dass du da warst. Und wir werden uns
gerne
bestimmt
danke
noch über den Weg laufen und so.
Danke für die Einladung.
Ja. Und genau, jetzt ich beende dann jetzt hier diese Folge. Und wenn du Bock hast, die Folge zu bewerten, irgendwo da, wo du sie gerade gehört hast, dann würde uns das sehr freuen. 5 Sterne für diese Folge. Drunter machen wir es nicht. Und wir hören uns in 2 Wochen wieder. Bis dann. Ciao.